D-Radio Wissen. Update.
Eine Woche ist das Zugunglück von Bad Aibling mit 11 Toten und über 80 Verletzten jetzt her. Seit heute ist klar, es wurde durch den Fehler eines Menschen ausgelöst. Ein technisches Problem schließen die Ermittler inzwischen aus. Um die Ursache des Zugunglücks in Bayern geht's zuerst im Update. Heute mit Jan Bungartz.
Update. Es geht in unserem Ermittlungsverfahren um menschliches Versagen mit katastrophalen Folgen, aber nicht um vorsätzliche Herbeiführung des Zugunglücks.
Oberstaatsanwalt Wolfgang Giese aus Traunstein ermittelt gegen einen Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn. Er soll verantwortlich sein für den Frontalzusammenstoß der beiden Regionalzüge vor einer Woche. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war mit der Technik, am Gleis und im Stellwerk alles in Ordnung. Der 39-jährige Bahnmitarbeiter hatte bisher zum Unglückstag geschwiegen. Gestern hat er aber eine längere Aussage gemacht. Jetzt geht es um fahrlässige Tötung, Körperverletzung und einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Oberstaatsanwalt Giese sagt über den 39-Jährigen:
Hätte er sich regelgerecht, also pflichtgemäß verhalten, wäre es nicht zum Zusammenstoß der Züge gekommen.
Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrdienstleiter ein Sondersignal gegeben, das nicht hätte gegeben werden dürfen. Deshalb konnten beide Züge gleichzeitig auf die eingleisige Strecke fahren. Letzte Woche hatten Medien schon darüber spekuliert, dass der Fahrdienstleiter einen verspäteten Zug wohl noch durchwinken wollte. Laut Jürgen Brands von der Staatsanwaltschaft Traunstein hat der Mann noch versucht, das Unglück zu verhindern.
Er hat, nachdem er einen Fehler bemerkt hat, noch einen Notruf abgesetzt. Aber der ging ins Leere.
Nach Angaben der Ermittler hat der Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn mehrere Jahre Berufserfahrung. Er ist inzwischen an einen sicheren Ort gebracht worden. In Untersuchungshaft ist der 39-Jährige aber nicht. Dafür gibt es laut Staatsanwalt keinen Grund. Es gehe um eine fahrlässige Tat, nicht um eine vorsätzliche. Jetzt soll noch geklärt werden, ob noch jemand anderes die Möglichkeit hatte, das Unglück zu verhindern. Dafür werden die Abläufe am Unglückstag nachgestellt. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hatte schon angekündigt, dass Kontrollfahrten auf der Strecke gemacht werden sollen, um die Daten aus den Fahrtenschreibern zu überprüfen. Die meisten Zeugen, darunter der Großteil der Fahrgäste, sind inzwischen befragt worden. An der Unglücksstelle im Wald bei Bad Aibling sind heute die Aufräumarbeiten und die Reparatur der Gleise weitergegangen. Schienen und Schwellen müssen auf etwa 120 Metern teilweise erneuert werden. Die Strecke bleibt deswegen wohl noch bis Ende der Woche gesperrt. Morgen soll der letzte Unglückswaggon, der noch neben dem Gleis steht, abtransportiert werden. Erst danach wird die Oberleitung wieder montiert, die für die Bergungsarbeiten abgebaut worden war.
Was sonst noch wichtig war?
Was deutsche Autofahrer freut, ist für die Förderländer schlecht. Der Ölpreis ist weiter so niedrig wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr. Jetzt wollen 4 der wichtigsten Ölförderländer die Produktion begrenzen, um die Preise zu stabilisieren. Die zuständigen Minister von Russland, Saudi-Arabien, Venezuela und Katar haben sich bei einem Treffen in Doha darauf geeinigt, die Ölproduktion auf dem Niveau von Januar einzufrieren. Schon die Nachricht, dass so ein Treffen überhaupt stattfindet, hatte für einen leichten Preisanstieg gesorgt. Katars Ölminister sagte aber danach, dass die Vereinbarung nur gilt, wenn sich andere Ölländer anschließen. Daraufhin ging der Ölpreis wieder runter. Die niedrigen Preise belasten nicht nur die Kassen der Förderländer, sondern auch viele Firmen. Eine Untersuchung der Unternehmensberatung Deloitte von etwa 500 Ölunternehmen kommt zu dem Schluss, dass etwa ein Drittel von ihnen vor dem Aus steht. Die Chancen für eine Feuerpause in Syrien werden schlechter. Eigentlich sollen die Kämpfe bis Ende der Woche aufhören. Syriens Machthaber Bashar al-Assad hat aber in einem Fernsehinterview erklärt, dass er eine Waffenruhe kurzfristig für unmöglich hält. Assad sagte außerdem, dass er Terroristen auch während einer Feuerpause bekämpfen will. Als Terroristen bezeichnet das Regime alle Regierungsgegner. Und eine Übergangsregierung will Assad auch nicht. Heute war der UNO-Sondergesandte Staffan de Mistura für ein Vermittlungsgespräch bei Syriens Regierung in der Hauptstadt Damaskus.
Wir haben vor allem darüber gesprochen, dass Hilfslieferungen ungehindert in alle belagerten Gebiete gelangen. Nicht nur in die, die von der syrischen Regierung abgeriegelt sind, sondern auch in die, die von der Opposition oder vom selbsternannten Islamischen Staat belagert werden.
De Mistura geht es auch darum, Regierung und Opposition wieder an den Verhandlungstisch zu kriegen. Der Besuch des UNO-Vermittlers wird aber nicht nur von den anhaltenden Kämpfen überschattet. Nach der Zerstörung eines Krankenhauses und vielen toten Zivilisten gestern schieben sich Russland und die USA weiter die Schuld gegenseitig zu. Nordrhein-Westfalen nimmt erstmal keine Asylbewerber mehr aus Marokko auf. Nach Angaben von Innenminister Jäger hat sich das Land darauf mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geeinigt. Laut dem SPD-Politiker hat NRW bisher überproportional viele marokkanische Asylbewerber aufgenommen. Die Rede ist von 80%. Der Grund: Das Bundesamt hat in NRW eine Außenstelle, die auf Nordafrika spezialisiert ist. Jäger sagte, dass es mit den meistens allein ankommenden Männern aus Marokko öfter Probleme gab. Auch bei den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln seien Täter aus dieser Gruppe besonders auffällig geworden.
And the Grammy goes to Taylor Swift.
Taylor Swift gehört zu den großen Gewinnern der Grammy-Verleihung in Los Angeles. 3 der begehrten Musikpreise gingen an sie, darunter für 1989 in der Königskategorie Album des Jahres. Die meisten Grammys räumte Favorit Kendrick Lamar ab. 11-mal nominiert, 5-mal gewonnen. Polizeigewalt, Rassismus und die Probleme junger Afroamerikaner, das sind Lamars Themen. Der Newcomer-Preis ging an Meghan Trainor, die sehr gerührt war. Und zu den Überraschungssiegern gehören die Alabama Shakes mit 3 Grammys. Nicht ganz so rund lief es für Adele. Bei ihrem Auftritt gab es zuerst Technikprobleme und dann traf sie ganz ungewohnt die Töne nicht. Kleiner Trost für Adele. Ihr aktuelles Album 25 gilt schon als Favorit für die nächste Grammy-Verleihung.
Was noch wichtig wird.
Freitag, der 13. November in Paris. Die Eagles of Death Metal spielen gerade ihren letzten Song Kiss the Devil, als die Terroristen losfeuern. Im Konzerthaus Bataclan sterben 89 Menschen. Die Bandmitglieder können unverletzt entkommen. Heute Abend wollen die Eagles of Death Metal ihr Konzert in Paris zu Ende spielen. Frontmann Jesse Hughes weiß schon, dass es nicht einfach wird und ist trotzdem dankbar für die Chance.
It's not supposed to be easy, but I'm grateful that I get to do it.
Hughes sagte auch, es sei wichtig, den Anschlag hinter sich zu lassen und zusammen wieder Spaß zu haben. Seine Band hat die Angehörigen der Toten und die Überlebenden des 13. November dafür ins Pariser Olympiatheater eingeladen. Das Konzert gleich findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Großes Thema heute bei Twitter, Facebook und Co. war die Aussage von EU-Kommissar Günther Oettinger über die Vorsitzende der AfD, Frauke Petri. In einer Diskussionsrunde soll Oettinger gesagt haben, wenn die komische Frau Petri meine Frau wäre, würde ich mich heute Nacht noch erschießen. Oettinger spielt damit auf Petris Forderung an, an der Grenze notfalls auf Flüchtlinge zu schießen. Ohl schreibt dazu auf tagesschau.de: Ich schäme mich für solche Figuren wie Oettinger. Von der inhaltlichen politischen Auseinandersetzung mit Andersdenkenden ist weder etwas begriffen noch verinnerlicht worden. Vibo meint, eine öffentliche Person sollte sich vielleicht etwas mehr zurückhalten. Er begibt sich damit auf das gleiche Niveau der Person, die er damit kritisieren möchte. Das ist mindestens recht ungeschickt. Aber als Privatmensch kann ich den Gedankengang gut nachvollziehen. Und unabhängiger Denker schreibt, wenn man keine Argumente hat, beleidigt man andere. Ist das der Stil der aktuellen deutschen Politik? Nachtwind findet, nein, so verfährt man nicht mit politischen Gegnern. Aber die AfD stellt aufgrund ihres Daseins außerhalb des politischen Spektrums auch keinen politischen Gegner dar. Stefan Slaby twittert, für Verbaldiarrhöen, die Gestalten wie Oettinger zum Besten geben, verlieren Normalos ihren Job. Maggie Schönbach schreibt bei Facebook, ich denke, der Herr hat sich schon öfter zum Horst gemacht und es zeigt, dass Politiker auch nur Menschen sind. Aufregen könnt ihr euch, wenn er sie erschießen wollte, aber so, Pillepalle.
Und sonst in der Welt?
Immer wieder kommt es vor, dass in einem gewaltsamen Konflikt neben den Menschen auch die Kulturgüter eines Landes bedroht sind. Zu ihrem Schutz kann die UNESCO in Zukunft Kulturblauhelme entsenden, die Italien zur Verfügung stellt. Darauf haben sich beide Seiten in Rom geeinigt. Die italienische Regierung kann unter anderem Konservatoren und Restauratoren sowie Kriminalisten entsenden, die auf Kunstschmuggel spezialisiert sind. Der italienische Kulturminister Dario Franceschini sagte, heutzutage seien Kulturgüter in Konflikten nicht mehr nur von Kampfhandlungen bedroht, sie würden selbst zum Ziel, weil sie für Kultur und Identität stünden. Deshalb dürften Kulturgüter bei Kriseneinsätzen nicht vernachlässigt werden. Die Spannungen mit dem Westen schlagen sich auf das Geschäft mit russischem Wodka nieder. Wie die Zeitung Kommersant berichtet, ist der Export der Spirituose 2015 um 42% eingebrochen und damit auf das niedrigste Niveau seit 10 Jahren gesunken. Am stärksten, um gut 2/3, seien die Wodka-Exporte in die Ukraine zurückgegangen, berichtet die Zeitung. Sie zitiert aus vertraulichen Daten des russischen Zolls. Auch die verschlechterten Beziehungen zu westlichen Staaten haben danach negative Auswirkungen auf die Schnapsexporte. Größte Abnehmer von russischem Wodka sind laut dem Bericht Großbritannien, Deutschland und Lettland. Wenn es nach der Abgeordneten Mary Lou Marzian geht, kommen Männer im US-Bundesstaat Kentucky bald nicht mehr einfach so an die Potenzpille Viagra. Stattdessen soll das Medikament nur noch an verheiratete Männer ausgegeben werden und das auch nur mit schriftlicher Einverständniserklärung der Ehefrau und erst dann, wenn die Männer einen Treueschwur auf die Bibel geleistet haben. So sieht es ein Gesetzentwurf vor, den die demokratische Abgeordnete vorgelegt hat. Sie erwartet allerdings nicht, dass er verabschiedet wird. Möglicherweise werde im Parlament des Bundesstaats noch nicht mal darüber debattiert. Der Gesetzentwurf ist Marzians Antwort auf eine Verschärfung des Abtreibungsrechts in Kentucky. Unter anderem müssen Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch planen, in Zukunft nachweisen, dass sie sich vorher haben beraten lassen. Das ist übrigens auch in Deutschland Pflicht. Die US-Politikerin ist aber der Ansicht, dass sich der Staat damit in die Intimsphäre der Frauen einmischt. Ihr Vorschlag zur Abgabe von Viagra solle zeigen, wie es wäre, wenn der Staat auch die Männer auf ähnliche Art und Weise bevormunden würde.
Wissensnachrichten.
Bei uns ist die Sache ziemlich einfach. Wasserhahn auf, Eimer voll machen, fertig. Was für uns selbstverständlich ist, ist vor anderen auf der Welt Luxus. Denn weltweit ist Wasser ein knappes Gut und darunter leidet vor allem die Landwirtschaft. Forscher des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung haben sich angeschaut, wie man in der Landwirtschaft Wasser weltweit besser nutzen könnte. Tina Kiesling aus unseren Wissensnachrichten. Das klingt nach einer ziemlich großen Aufgabe, mal ebenso zu schauen, wie das mit der Wasserversorgung weltweit besser klappen könnte.
Das ist es auch. Dafür haben die Forscher biophysikalische Computersimulationen genommen und die mit verschiedenen Daten gefüttert. Also zum Beispiel, wie viel Agrarfläche gibt es weltweit, wie viel Wasser wird da schätzungsweise verbraucht und wie viel Wasser könnte man sparen, wenn das effizienter genutzt würde. Ziel war zu schauen, welches Potenzial steckt eigentlich drin, würde man eben das Ganze effizient verwalten, wie könnte man dadurch global die Ernten steigern und wie könnte man Dürrephasen überbrücken. Grobes Ergebnis ist erst einmal, wenn man ganz ambitioniert wäre, also die Welt von heute auf morgen komplett auf ein modernes Wassermanagement umstellen würde, dann könnte man die weltweiten Kilokalorienproduktionen um immerhin 40% steigern.
Okay, noch ein bisschen konkreter. Wie sieht es denn so ein modernes Wassermanagement überhaupt aus?
Also es geht vor allem darum, Wasser so effizient wie möglich zu nutzen. Das haben die Forscher zum einen auf einer industriellen Ebene aufgezeigt. Also stell dir vor, riesige Felder, auf denen Kartoffeln wachsen. Ne? Dann wartest du auf Regen und wenn der nicht kommt, dann bewässerst du eben dein Feld. Hier würde eine effiziente Bewässerung zum Beispiel so aussehen. Erst einmal Tröpfchenbewässerung. Das heißt, du spritzt nicht einfach wahllos Wasser aufs Feld, sondern du baust eine Anlage, die genau kalkuliert und nur tröpfchenweise Wasser abgibt. Und dann sollte das Wasser nicht einfach versickern, sondern aufgefangen und weiterverwendet werden. Beim kleinen Landwirt, der in Mexiko irgendwie ein Feld hat, wo er Mais anbaut, braucht es natürlich andere Ansätze. Zum Beispiel Wasser in Zisternen zu sammeln. Oder auch das Abdecken der Felder würde im kleinen Stil gehen. Damit wird dann verhindert, dass zu viel Wasser verdunstet. Das geht mit Plastikplanen, aber auch mit Ernteresten und dann trocknet dir eben der Boden nicht aus.
Also vom großen Potenzial zu großem Interesse. Die Pille danach gibt es bei uns seit fast einem Jahr ohne Rezept. Und diese Möglichkeit nutzen wohl viele Frauen.
Genau, die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hat jetzt mitgeteilt, dass sich die Nachfrage seitdem fast verdoppelt hat. Wobei man dazu auch sagen muss, am Anfang gab es einen sehr starken Anstieg. Seit dem Sommer hat sich die Nachfrage aber eingependelt. 80% der Frauen kommt ohne Rezept in die Apotheke, heißt auch, dass sie die Kosten selbst tragen.
Und als letztes gehen wir noch in die Luft, allerdings per Flugzeug. Da wäre es ja prinzipiell wünschenswert, wenn es den Piloten im Cockpit gut ginge. Es gibt aber immer wieder mal Vorfälle, bei denen den Piloten übel wird, vermutlich weil die Luft im Cockpit schlecht ist. Der Beweis, dass die Luft im Flugzeug gesundheitsschädlich sein kann, fehlte aber bisher.
Arbeitsmediziner aus Göttingen liefern da jetzt erste Belege. Sie haben 3 Jahre lang bei Menschen Blut- und Urinproben direkt nach dem Flug genommen. In den Proben konnten sie immer wieder flüchtige organische Verbindungen nachweisen. Diese Stoffe greifen Nerven, Kreislauf und Atemwege an. Die Mediziner vermuten, dass solche Stoffe aus der Mischung aus Kerosin Kerosin, Öl und Enteisungsmittel unter starker Hitze in den Turbinen entstehen. Dort wird die Luft bei den meisten Flugzeugmodellen nämlich angesaugt und dann in den Innenraum weitergeleitet. Ach. Das wird über die Turbinen gemacht, weil dann die Luft schon warm ist und man sie nicht nochmal extra anheizen muss. Für Menschen, die nur ab und zu einmal fliegen, sei das Risiko nicht sehr hoch. Die Mediziner hatten für ihre Untersuchung ihre Proben auch hauptsächlich von Flugpersonal genommen.
Danke, Tina, aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
In der Nacht ist der Himmel über dem Norden und Westen Deutschlands klar. In der Mitte und im Süden gibt es dagegen Wolken und auch mal Regen. Dazu Tiefstwerte zwischen minus 1 und minus 5 Grad. Morgen geht's endlich los, freundlich im Norden und Westen, Wolken, Regen oder Schnee im Rest des Landes, dann höchstens 0 bis 5 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.